DW Menschen und Märkte
mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Expansionspläne, warum ein chinesisches Elektroauto-Startup den Sprung nach Deutschland wagt und Cash und Tunnel, wie New York mehr als andere US-Städte von Joe Bidens Konjunkturpaket profitiert. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier im Wirtschaftspodcast. In China hat gestern die Shanghai Auto Show begonnen, die größte Automesse der Welt. Nach wie vor gelten die drei deutschen Autobauer BMW, Daimler und VW als Maß aller Dinge in China. Aber die heimischen Hersteller haben mächtig aufgeholt, vor allem E-Auto-Startups. Einige davon wagen jetzt den Sprung nach Deutschland. Aus Shanghai Steffen Wurzel.
Eine Batteriefabrik in Changshu, knapp 100 Kilometer nördlich von Shanghai. Die chinesische E-Auto-Firma iWays lässt hier die Akkus für ihren Elektro-SUV namens U5 zusammenbauen. Roboter setzen an einem Förderband die Einzelteile zusammen. Die Akkupakete haben eine Kapazität von bis zu 63 Kilowattstunden. Damit kommen die Autos von iWays nach Herstellerangaben 400 Kilometer weit. Nur einige wenige Arbeiterinnen und Arbeiter stehen am Förderband. Ein Großteil der Arbeitsschritte läuft automatisch ab, erklärt der leitende Ingenieur Wu Lünbin. Zurzeit benötigen wir 9 Minuten und 44 Sekunden, um ein Akkupaket für ein Auto zu fertigen. Wir werden unsere Produktionskapazitäten aber noch weiter ausbauen. Das wird das Tempo dann weiter erhöhen. Neben iWays geben sich auch die anderen chinesischen Elektroauto-Startups selbstbewusst. Von ursprünglich hunderten kleiner Firmen sind nach Pleiten und Übernahmen rund 10 übrig geblieben, die nun tatsächlich marktreife Elektroautos auf die Straßen gebracht haben. Sie heißen zum Beispiel Li Auto, Weltmeister, Xiaopeng und NIO. Auch wenn die Absatzzahlen dieser E-Auto-Startups noch sehr gering sind im Vergleich zu den etablierten internationalen großen Autofirmen, die Elektroauto-Startups haben den Automarkt in China kräftig aufgemischt, sagt Zhang Zhilin, Gründer der Shanghaier Unternehmensberatung LMC Automotive. Diese E-Auto-Startups sind durch und durch digital. Sie sind mutig und trauen sich was den Vertrieb der Autos und den Einsatz neuer Technologien angeht. Die E-Auto-Startups wie NIO kombinieren klassische Autotechnik und neue Software auf eine Art und Weise, wie es die traditionellen Konzerne gar nicht schaffen. In den wohlhabenden Städten entlang der chinesischen Küste gehören die hippen Elektro-SUVs der Start-up-Firmen bereits zum normalen Straßenbild. Ins Ausland, genauer gesagt nach Europa, trauen sich bisher nur wenige. Das Shanghaier Unternehmen iWays zum Beispiel. Es verkauft seine geländegängigen Elektrolimousinen auch in Deutschland für knapp unter 30.000 Euro, rechnet man den staatlichen E-Auto-Bonus mit ein.
We start from Europe because the European Union is the most strict market. If we can be alive there, we can come to the rest of the market.
Wir wollen unsere Geschäfte von Europa aus starten, weil das der schwierigste Markt überhaupt ist, sagt iWays Firmengründer Fu Qiang. Wenn wir in Europa überleben, dann schaffen wir es überall und damit zeigen wir dann auch unserer Kundschaft innerhalb Chinas, schaut her, wir haben das Zeug, unsere Produkte auch in Europa zu verkaufen. Wir bauen qualitativ hochwertige Autos.
We have ability. We are a car with quality and high standard.
Für neue Autohersteller ist ein Markteintritt in Deutschland kompliziert. Es herrscht große Konkurrenz, hoher Preisdruck. Deutsche Kundinnen und Kunden gelten als wenig experimentierfreudig. Und es ist aufwendig und teuer, ein deutschlandweites Vertriebsnetz aufzubauen. Letzteren Punkt umgeht iWays einfach. Das Shanghaier Unternehmen vertreibt seine Autos in Deutschland online und über eine Unterhaltungselektronikkette, die ansonsten Fernseher und Computer verkauft. Für Inspektionen und Reparaturen werden iWays-Kunden an die bundesweit aktive Werkstattkette Autoteile Unger, kurz ATU, verwiesen, erklärt iWays-Firmengründer Fu Qiang.
The sales facility is there, like ATU, and they don't need additional equipment.
Genügend Standorte in Deutschland hat ATU. Die brauchen auch keine neue Ausrüstung oder neue Mechaniker für unsere Autos. Das Einzige, was sie brauchen, ist die genaue Anleitung, wie unsere Autos gewartet werden. Was die Zahl der produzierten Neuwagen angeht, holen die E-Auto-Startups aus China zwar auf, sie liegen aber immer noch weit hinter den etablierten großen Autoherstellern. So nimmt man sich bei iWays vor, dieses Jahr mindestens 10.000 Autos außerhalb Chinas zu verkaufen. Zum Vergleich, der Volkswagen-Konzern hat vergangenes Jahr rund 4,2 Millionen Autos verkauft, allein in China.
Steffen Wurzel berichtete aus Shanghai. Der Fall Wirecard gilt als einer der größten Wirtschaftsskandale der Nachkriegsgeschichte. Vor knapp einem Jahr musste der damalige DAX-Konzern Insolvenz anmelden. Fast 2 Milliarden Euro hatten sich einfach so in Luft aufgelöst. Die Frage der politischen Verantwortung soll nun in Berlin geklärt werden. In dieser Woche müssen vor dem Untersuchungsausschuss prominente Zeugen aussagen. Heute Wirtschaftsminister Altmaier, am Freitag die Kanzlerin. Doch auch am Finanzplatz Frankfurt hat der Skandal Spuren hinterlassen. Von dort berichtet Christian Röse.
Gefälschte Bilanzen, betrogene Anleger. Die Wirecard-Insolvenz ist ein Skandal, den es so noch nicht gegeben hat. Der einstige Börsenstar hinterlässt einen Scherbenhaufen und Kratzer auf dem Frankfurter Parkett.
Die Börse hat jetzt durchaus den Ruf wieder erlitten, eine Verbrecher- oder Zockerbude zu sein, und das zu Recht,
sagt im vergangenen Sommer Börsenhändler Arthur Brunner von der ICF Bank. Wie sieht er das heute, fast ein Jahr nach der Insolvenz und des heftigen Absturzes der Wirecard-Aktie? Ist der Ruf wiederhergestellt?
Noch nicht ganz, weil wir haben ja auch im Fall Grenzil gesehen, dass es nach wie vor verbrecherische Tätigkeiten gibt. Man kann das nie ausschließen, aber natürlich hat man aus den Fehlern gelernt und die Regeln verschärft.
Zum Beispiel die Deutsche Börse. Sie will Schwachstellen ausbessern, denn der Image-Schaden für den Leitindex DAX war groß. Schon seit dem vergangenen Sommer gilt, insolvente Konzerne fliegen nach 2 Tagen aus dem DAX. Im kommenden September geht die Reform weiter. Dann soll die DAX-Familie von derzeit 30 auf 40 Konzerne wachsen und damit der Leitindex breiter aufgestellt sein. Skandale verhindern, egal ob der um Wirecard oder jüngst um das Bremer Bankhaus Greensill. Das ist auch Aufgabe der Finanzaufsicht BaFin. Kritiker werfen der Behörde wiederholt Versagen vor. Bei Hinweisen auf kriminelles Verhalten und Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen von Wirecard soll sie etwa nicht ausreichend geprüft und zu spät gehandelt haben. Genau das soll sich ändern. Vor allem schlagkräftiger soll die BaFin werden, wenn es nach Finanzminister Olaf Scholz geht. Für Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz geht das nur über
die Zuständigkeiten der BaFin, dass die nochmal ganz klar dargestellt werden und dass dann auch gebissen wird, also nicht nur gebellt, sondern auch zugebissen wird bei der BaFin.
Für mehr Biss sollen neben 155 neuen Stellen bei der Finanzaufsicht auch ein neuer Chef sorgen. Mark Branson soll ab spätestens August den Reformprozess der BaFin vorantreiben. Er kommt von der Schweizer Finanzaufsicht FINMA. Für viele in der Finanzwelt war die Personalie ein Coup. Gerhard Schick vom Verein Finanzwende gibt aber auch zu bedenken:
Der neue Chef hat eine Mammutaufgabe vor sich, eine Institution, die bisher durch Fehlleistungen aufgefallen ist, wirklich völlig neu auszurichten.
Während in Berlin die politische Aufarbeitung des Wirecard-Skandals weitergeht, sind die Verluste an der Börse langsam abgeschrieben. Das sieht man auch am Wirecard-Aktienkurs, der seit Monaten nur noch im Cent-Bereich vor sich hindümpelt.
Wenn am Sonntag die Oscars in Hollywood vergeben werden, stehen diesmal Netflix und Co. noch stärker im Rampenlicht. Denn wegen der Pandemie wurden in diesem Jahr die Spielregeln verändert. Weil viele Filme nicht im Kino liefen, wurden die strengen Vorgaben aufgeweicht zugunsten der Streaming-Plattformen. Markus Schuler mit den Einzelheiten.
Im US-Fernsehen war es vor gut einem Jahr eine große Schlagzeile. Spielfilme müssen nicht erst 7 Tage im Kino sowie in Los Angeles laufen, bevor sie an den Oscars teilnehmen dürfen.
For the first time ever, streaming films will be eligible for the 2021 Oscars.
Als die Oscar Academy die Regeln wegen Corona änderte, konnte man in der Firmenzentrale von Netflix im Silicon Valley förmlich die Champagnerkorken knallen hören, denn das Streaming-Unternehmen war unfreiwillig bestens gerüstet für eine Pandemie, besser als jeder seiner Streaming-Konkurrenten und besser als viele der großen Filmstudios, sagt Filmkritikerin Amanda K. Dobbins. Ganz allgemein ist Netflix gut aufgestellt, weil sie einfach viele Filme produzieren. Ihr Distributionssystem ist nicht unterbrochen worden und sie mussten ihr Marketing nicht umstellen. Sie konnten einfach so weitermachen. Netflix plant Serien und Filme mit großem Vorlauf. Es will möglichst die gesamte Produktionskette kontrollieren, sprich möglichst alle Rechte besitzen. In der Corona-Pandemie ist dem Unternehmen aber auch noch zugute gekommen, dass die großen Filmstudios von Hollywood angesichts geschlossener Kinos respektable Ausspielwege brauchten, um ihre Filme überhaupt bekannt und unters Publikum bringen zu können. Netflix mit seinen weltweit 206 Millionen Abonnenten ist hier schlicht die größte und wichtigste Plattform. Beispiel das Paramount Filmstudio.
Ich möchte die Manieren wieder erwecken, das Amerika, in dem ich aufgewachsen bin. Helfen Sie mir dabei, Mr. Schulz. Denn ich wollte von Mr. Foran seinen besten Staatsanwalt und er sagte, das wären Sie.
Paramount verkaufte den Thriller The Trial of the Chicago 7 notgedrungen an Netflix, wo er jetzt für 6 Oscars nominiert ist. Die meisten Nominierungen hat in diesem Jahr aber die Netflix-eigene Produktion Mank erhalten. Eine Biografie über den Co-Drehbuchautor Herman Mankiewicz, der das Drehbuch für den Filmklassiker Citizen Kane mitverfasst hat.
Hallo, meine Verehrung.
Machen Sie es sich gemütlich, Mr. Mankiewicz, oder soll ich Sie Herman nennen?
Bitte, nennen Sie mich Mank.
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 Das ist Herman Mankiewicz, aber wir müssen ihn Mank nennen.
Gleich 10 Oscar-Hoffnungen kann sich der Film von Regisseur David Fincher machen. Netflix-Produktionen kommen allein in diesem Jahr auf insgesamt 35 Nominierungen, so viele wie noch nie. Aber nicht nur Dickfische wie das kalifornische Streaming-Angebot oder Amazon Prime Video mit 12 Nominierungen sind schon jetzt die Gewinner. Profitiert von der Regeländerung haben auch Unternehmen wie iPhone-Hersteller Apple, das erst vor 2 Jahren in die Filmproduktion eingestiegen ist. Es darf sich gleich 2-mal Hoffnungen machen mit dem Animationsfilm The Wolf Walkers und für den Soundtrack des Kriegsdramas Greyhound. Die erfolgreichen Oscar-Tage von Netflix könnten aber bald wieder gezählt sein, denn die großen Hollywood-Studios wie Warner oder Disney haben mittlerweile eigene Streaming-Plattformen in den vergangenen 1,5 Jahren gestartet. Und wenn die erst einmal an die Größe und Bedeutung von Netflix herankommen, dürfte das Nominierungsfeld wieder breiter werden.
Kaum eine andere Stadt in den USA wurde so verheerend von der Corona-Pandemie getroffen wie New York. Doch jetzt kehrt die Zuversicht in den Big Apple zurück. Schon jetzt hat fast jeder zweite New Yorker seine erste Impfdosis erhalten. Außerdem profitieren die 8 Millionen Bürger besonders stark vom knapp 2 Billionen Dollar schweren Konjunkturpaket der US-Regierung. Arbeitslose und Menschen mit schlecht bezahlten Jobs bekommen Finanzhilfen und viele Milliarden aus Washington fließen in die marode Infrastruktur der Stadt. Aus New York, Antje Passenheim.
New York ist in Fahrt, verspricht Gouverneur Andrew Cuomo.
Wir werden die Stadt nicht nur wieder aufbauen, wir werden sie neu erfinden.
Nach der lähmenden Pandemie, nach 4 lähmenden Trump-Jahren, in denen der Republikaner seiner liberalen Heimatstadt viele Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Es gibt sicherlich mehr Optimismus als vorher, sagt auch Christopher Jones. Er ist Chefplaner der regionalen Planungsorganisation von New York. Die Organisation unterstützt Behörden bei der Verbesserung der Infrastruktur und sie hat die New Yorker gerade erst nach ihrer Meinung dazu gefragt.
57% der Leute blicken optimistisch auf die Zukunft dieser Stadt.
Das hänge vor allem mit dem Kurswechsel in Washington zusammen und der Hoffnung, dass Big Apple stark profitiert vom großen Infrastrukturprogramm des neuen Präsidenten. Von den 2 Billionen Dollar, mit denen Joe Biden Netze, Straßen und Schienen aufpäppeln will, sollen 6 Milliarden gleich direkt in die Metropole fließen.
Es gibt viele Erwartungen, wie unsere Straßen genutzt werden.
Das betrifft vor allem den umweltfreundlicheren Ausbau des Transportnetzes, sagt Jones.
Wir werden mehr Radwege sehen, mehr Outdoor-Restaurants, mehr Platz für Fußgänger.
Vor allem haben die ersten Finanzspritzen der New Yorker U-Bahn aus der Patsche geholfen. Sie war durch Corona noch tiefer in die Krise gerutscht. Keine Passagiere, Riesenreparaturbedarf. Ohne Hilfspaket aus Washington hätte der Fahrplan bereits ausgedünnt werden müssen. Der Chef der New Yorker Verkehrsgesellschaft, Patrick Foy, setzt auf weitere Unterstützung.
Jedes Schulkind in den USA weiß, dass Bidens Spitzname Amtrak Joe ist. Als US-Senator ist er 37 Jahre mit dem Amtrak-Zug von Wilmington nach Washington gependelt. Er war immer ein großer Unterstützer von öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist sicher positiv.
Es hilft auch einem weiteren Mammutprojekt, das der Kongress unter Trump ausgebremst hatte. Ein neuer Bahntunnel von Manhattan zum Festland nach New Jersey. Derzeit pendeln tausende Berufstätige täglich durch völlig marode Röhren unter dem Hudson-Fluss hin und her. Ein wachsendes Sicherheitsrisiko, mahnt Gouverneur Cuomo.
Diese Träger sind über 100 Jahre alt. Sie sind völlig durchgerostet.
Der neue Tunnel ist längst in Planung. Schon unter der Obama-Regierung fiel der Zuschlag für das Gateway-Projekt, das den Verkehr unter dem Hudson entlasten soll. Die Trump-Regierung blockierte den Tunnelbau. Biden schob ihn nun wieder an. Das Projekt ist für New Yorks Verkehrsplaner wieder Priorität geworden.
Das Gateway-Projekt wartete auf einige grüne Lichter aus Washington und damit geht es jetzt voran.
Und mit dieser Reportage aus New York von Antje Passenheim geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Felix Heinzelmann in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.